Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der heutige Predigttext steht im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel, die Verse 1 bis 13. 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 13. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Soweit Gottes wahres, unfehlbares und irrtumsloses Wort, möge er seine ewige Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Liebe Gemeinde, wir Menschen, wir lieben Geschichten. Geschichten von Abenteuern, Geschichten vom Kampf Gut gegen Böse, von Schlachten und Kriegen, Liebesromane und Sagen von großen, starken Männern, Comics mit Superhelden und sprechenden Tieren, Krimis und Science-Fiction. Ja, wir mögen Bücher mit diesen Geschichten. Aber mittlerweile sind wir auch im dritten Jahrtausend angekommen und da reicht uns das oftmals nicht mehr. Denn Geschichten zu lesen, das ist die eine Sache. Aber wie wir Menschen so sind, irgendwann wollen wir mehr. Wir wollen mehr als nur Buchstaben, mehr als nur schwarz-weißen Text. Und so kamen irgendwann Hörspiele, Filme, Computerspiele, bei denen man scheinbar vollständig in eine Geschichte eintauchen kann. Dabei sein, wenn einer zum Helden wird oder am besten selbst zum Helden werden, statt nur davon zu lesen oder nur davon zu hören. Als neueste Entwicklung gibt es mittlerweile flächendeckend in deutschen Kinos Filme in 3D. Man hat das Gefühl, dem Geschehen wesentlich näher zu sein, fühlt sich als Teil dieser oftmals künstlichen Welt. Und da stellt sich mir die Frage, warum sehnen wir uns so sehr danach, woanders zu sein? Geht es uns nicht oft so, dass wir nicht zufrieden sind mit der Geschichte, die unser Leben schreibt und die und wir sagen, also wenn ich doch nur in einer anderen Welt leben würde, dann wäre alles anders, dann wäre alles viel, viel besser. Ich sage das alles kurz nachdem wir gerade in einem Buch gelesen haben, in einem Buch, das doch eigentlich von längst vergangenen Zeiten berichtet, von Menschen, die längst gestorben sind. Und noch dazu sieht man in diesem Buch überhaupt keine Bilder. Und schon gar keine bewegten Bilder und erst recht keine Bilder in 3D. Hat dieses Buch in unserer heutigen Zeit eigentlich noch irgendwas zu sagen? Ja, Ganz entschieden sage ich ja. Und dafür gibt es viele Gründe. Unter anderem ein Grund ist, weil es als das Wort Gottes eben nicht von Menschen berichtet, die nichts mit uns zu tun haben. Sondern es erzählt eine Geschichte. Und zu dieser Geschichte gehören neben Abraham, David, Petrus, Paulus und Jesus eben auch wir. Eine Geschichte, die mit der Schöpfung beginnt und die mit dem Sündenfall kurz darauf ihren traurigen Höhepunkt hat. Die weitergeht und erzählt von einem Gott, der sich Menschen auswählt. Menschen, die im Gegenzug meistens nichts Besseres zu tun haben, als gegen ihn zu arbeiten. Von einem Gott, der dennoch zu seinen Versprechen steht, uns niemals alleine zu lassen. Und um einer dieser Geschichten soll es auch heute gehen, nämlich um die Zeit, als das Volk Israel in der Wüste war. Wir haben diese Geschichte gelesen und wir haben wahrscheinlich beim Lesen alle gemerkt, besonders ruhmreich haben sich die Israeliten nicht angestellt. Und deswegen ist es so interessant, wie Paulus seinen Abschnitt beginnt. Gucken wir nochmal in Vers 1 hinein. Er hätte ja schreiben können, ich will nicht, dass ihr außer Acht lasst, dass ein umherziehender Volksstamm vor ungefähr 1400 Jahren in einer Wüste Folgendes erlebt hat. Ich meine, auch das wäre ja irgendwo wahr. Auch das würde stimmen. Und ich persönlich habe den Verdacht, dass wir Christen so oftmals diese Geschichten aus dem Alten Testament lesen. Es geht halt um Begebenheiten, die lange her sind, um Menschen, die zwar den gleichen Gott haben wie wir, aber die sonst nicht so besonders viel mit uns zu tun haben. Schließlich kommen sie aus einem anderen Volk. Sie leben woanders, sie sprechen eine andere Sprache, sie haben andere Sitten und Gebräuche. Und sie sind eigentlich sowieso ganz weit weg von uns. Das Überraschende ist, Paulus sieht das völlig anders. Er sagt, Vers 1, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter. Was Paulus hier mit diesen zwei Worten, unsere Väter, sagt, ist uns vermutlich gar nicht aufgefallen. Aber es ist in Wirklichkeit eine hammerharte Aussage. Diese Menschen sollen unsere Väter, unsere Vorfahren sein? Wenn dem so ist, wenn das wahr sein sollte, dann sind wir ja mittendrin in dieser Geschichte zwischen Schöpfung und Neuschöpfung mit Sündenfall, Volk Israel, Jesus, der Gemeinde und seiner Wiederkunft. Wenn das wirklich unsere Väter sind, dann sind wir ja Teil von Gottes Geschichte, die er mit Menschen wie Abraham und David, aber auch eben mit dir und mit mir schreibt. Und aus diesem Grund ist das Thema für unsere heutige Predigt mittendrin in Gottes Geschichte. Und ich möchte die Predigt in drei Punkte teilen. Erstens, unser Vorrecht. Zweitens, unsere Verpflichtung. Und drittens, unsere Verheißung. Mittendrin in Gottes Geschichte. Erstens, unser Vorrecht. Zweitens, unsere Verpflichtung. Und drittens, unsere Verheißung. Ich beginne mit dem ersten Punkt, unser Vorrecht. Paulus nimmt hier die Gemeinde in Korinth also mitten hinein in die Geschichte Gottes. Aber beim Lesen ist uns vermutlich aufgefallen, wir haben wahrscheinlich alle gemerkt, dass dieses große Vorrecht, was die Korinther, ja was wir als Christen alle haben, für die Korinther jetzt nicht gerade positiv erscheint, nicht gerade gut. Die Korinther, die waren Paulus absolute Problemgemeinde. In der Gemeinde in Korinth, da lief ungefähr alles schief, was in einer Gemeinde so schief laufen kann. Und deswegen schreibt Paulus im Korintherbrief viele Dinge, was die Korinther doch besser machen sollten. Und hier im 10. Kapitel vom Korintherbrief ist Paulus gerade in dem Teil, in dem er den Korinthern erklärt, dass die Korinther Christen sind und für Christen geht es nun mal überhaupt nicht, dass sie neben Gott auch noch eine ganze Anzahl anderer Götter haben. Götzendienst, das ist für Christen einfach keine Option. Und das Ganze betrachtet er von verschiedenen Seiten in den Kapiteln 8 und 9 und sagt dann in unseren Versen, ich sage das mal mit meinen eigenen Worten: Liebe Korinther, ihr habt ein großes Vorrecht, Teil von Gottes Geschichte zu sein. Aber passt auf. Teil dieser Geschichte zu sein, das heißt noch lange nicht, dass das, was man tut, auch von Gott gut geheißen wird. Und um das deutlich zu machen, beginnt er dann damit, diese Geschichte zu erzählen, die Geschichte von Israel in der Wüste. Er erzählt also zunächst die Begebenheit von der Teilung des Schilfmeers und danach die Begebenheit von der Versorgung mit Nahrung und Wasser in der Wüste. Und da stellt sich als erstes die Frage, warum gerade diese beiden Ereignisse? In der Wüste ist doch so viel passiert. Paulus erzählt die Geschichte so, dass die Korinther wahrscheinlich relativ schnell begriffen. Paulus redet hier nicht nur über die Israeliten. Er redet auch oder vor allem über uns. Er redet über etwas, was wir hier in der Gemeinde regelmäßig tun. Er redet über Taufe und Abendmahl. Bevor wir uns fragen, warum er die Geschichte Israels so eng mit Taufe und Abendmahl verknüpft, so wollen wir der Frage nachgehen, wie tut er das eigentlich? Was schreibt er eigentlich genau? Und ich lese uns nochmal die ersten beiden Verse von Kapitel 10. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Paulus sagt hier, alle Israeliten sind unter der Wolke gewesen und alle sind durch das Schilfmeer durchgegangen. Und sie wurden alle auf Mose getauft. Paulus sagt hier, die Israeliten wurden auf Mose getauft. Mit diesem Satz lesen wir so nirgends im ganzen Alten Testament. Und deswegen haben die Korinther wahrscheinlich relativ schnell begriffen, aha, was Paulus hier eigentlich sagen will ist, ihr Korinther, ihr wurdet ja alle auf Christus getauft. Er benutzt hier ein Symbol. Und zwar folgendes Symbol. Symbolisch gesehen müssen wir uns vorstellen, das Volk Israel war in Ägypten gewesen, in der Sklaverei. Und sie sind dann durchs Schilfmeer durchgezogen, in die Wüste, in die Freiheit. Und der Durchzug durchs Schilfmeer, der hat ihnen ganz plastisch vor Augen geführt, was Rettung bedeutet. Sie haben gesehen, okay, wir sind von Gott vollständig abhängig. Sie haben gesehen, wie die Ägypter darin untergegangen sind. Sie haben gesehen, was Rettung heißt. Und genauso wie das Volk Israel die Sklaverei in Ägypten hinter sich gelassen haben, sagt Paulus, habt ihr Korinther die Sklaverei der Sünde hinter euch gelassen, symbolisiert, sichtbar gemacht durch die Taufe. Und vielleicht fragt man sich jetzt an dieser Stelle, aber warum steht da jetzt, dass ihr auf Mose, dass das Volk Israel auf Mose getauft wurde? Also auf Christus oder auf den dreieinigen Gott getauft zu werden, das versteht man irgendwo, aber auf Mose? Es ist nicht ganz leicht, aber was Paulus hier vermutlich sagen will, ist, dass Christus im neuen Bund ja das Amt des Mittlers hat. Das heißt, dass er zwischen Gott auf der einen Seite und den Menschen auf der anderen Seite vermittelt. Und genau das hat Mose im alten Bund symbolisch getan, er hat zwischen Gott und dem Volk vermittelt. Aber das soll auch gar nicht im Zentrum stehen, gehen wir weiter. Die Israeliten haben in der Wüste geistliche Nahrung zu sich genommen. Übertragen auf die Korinther, sie nehmen Brot und Wein im Abendmahl. Das Volk Israel hatte Manna und Wachteln in der Wüste gegessen. Sie haben sogar mehrmals aus einem Felsen getrunken. Und Paulus geht sogar so weit, dass er uns hier sagt, dass der Felsen Christus war. Jetzt haben wir diese Bilder und müssen uns fragen, was heißen diese Bilder denn jetzt für die Korinther? Und was heißen sie vor allem für uns heute, für uns Christen im 21. Jahrhundert? Paulus will sagen, Taufe und Abendmahl sind ein riesiges Vorrecht. Denn sie machen uns das Evangelium sichtbar. Die Israeliten sind durch die Wüste gelaufen und irgendwo wussten sie, Gott würde sie erretten. Er hat es ihnen ja versprochen. Aber Gott weiß ganz genau, wie vergesslich wir Menschen sind. Und deswegen hat er diese Rettung aus Ägypten im Schilfmeer nochmal ganz genau sichtbar und spürbar gemacht. Die Israeliten haben sozusagen live gesehen, was Rettung bedeutet. Ich meine, Todesangst vor dem Heer. Dann Verzweiflung vor Mose, was sollen wir tun? Da hinten kommen die Ägypter, vor uns ist das Meer. Dann absolutes Erstaunen bei der Teilung. Plötzlich teilt sich das Meer. Schließlich ein unglaubliches Erlebnis, durch ein Meer zu laufen, wo das Wasser links und rechts hochsteht. Dann plötzlich wieder Angst, man war durch, aber die Ägypter kamen hinterher. Und schließlich erschüttertes Erstaunen über Gottes Allmacht und seine Bewahrung. Und ähnlich ist das mit der Taufe. Wir können dort drin Gottes Rettung, das Abwaschen der Sünden sehen und spüren. Wir können Gottes Sündenvergebung sogar in gewisser Weise riechen und schmecken, nämlich im Abendmahl. Taufe und Abendmahl sind Hilfen für vergessliche Menschen. Und zwar das Evangelium, was ja in der Predigt gehört wird, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls gesagt hat, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Weil er ganz genau wusste, wie das mit unserem Gedächtnis so ist. Nehmen wir dafür nochmal ein Beispiel, das wir, glaube ich, hier in der Gemeinde schon einmal angesprochen haben, nämlich den Ehering. Na, ihr wisst alle, wenn man heiratet, dann bekommt man einen Ehering. Und auch wenn der Ehering natürlich keine gute Ehe garantiert, ist er dennoch für beide Ehepartner ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass sie sich gegenseitig Treue geschworen haben. Der Ehering, der erinnert sie sozusagen, und ganz praktisch, an ihr Versprechen, was sie sich gegeben haben. Auch oder vielleicht gerade in schwierigen Zeiten. Und dabei ist es ja so, bei einer Hochzeit, da versprechen sich zwei sündige Menschen gegenseitig etwas. Und jetzt überlegt mal, wie viel besser Taufe und Abendmahl sind. Mit denen verspricht Gott uns etwas, und zwar uns bei sich festzuhalten. Und das verspricht der Gott, der nicht lügen kann. Aber genauso wie ein Ehering keine gute Ehe garantiert, sind Taufe und Abendmahl keine automatische Fahrkarte in den Himmel. Wir hatten gerade, dass Taufe und Abendmahl für die Gemeinde in Korinth und für uns heute ein großes Vorrecht sind. Aber das darf uns keinesfalls dazu verleiten, unsere Hände in den Schoß zu legen und einfach mal eine Runde zu entspannen. Ich meine, viele Kirchen und Gemeinden weltweit sind voll von Leuten, die denken, ah, das läuft einfach so. Ich meine, wenn man gewisse Vorrechte in der Gemeinde genießt und gewisse Regeln erfüllt, wenn man Gottes Zeichen trägt, dann wird das ja schon reichen. So oder so ähnlich haben die Israeliten in der Wüste ja auch gedacht. Sie haben alle diese Zeichen getragen, diese Ereignisse miterlebt. Wenn ihr mal in eure Bibel schaut, dann werdet ihr feststellen, dass das Wort alle in den ersten vier Versen von 1. Korinther 10 fünfmal vorkommt. Alle. Vom Kleinsten bis zum Allerältesten, bis zum Allergrößten. Alle hatten diese Zeichen, hatten diese Vorrechte. Aber nach Versen 1 bis 4 kommt Vers 5. An der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Alle trugen die Zeichen Gottes, aber die Mehrzahl lebte nicht für Gott. Und das sollte den Korinthern eine Warnung sein. Und das sollte auch uns eine Warnung sein. Und da stellt sich die Frage, wie sollen wir also als Christen mit diesem Vorrecht, die Zeichen Gottes zu tragen, richtig umgehen? Und um das zu beantworten, kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Mittendrin in Gottes Geschichte unsere Verpflichtung. Wir hatten jetzt 5 Verse lang, hatte Paulus den Korinthern die Geschichte Israels in der Wüste berichtet. Und wir haben gemerkt, er hat dabei so gesprochen, dass die Korinther ziemlich schnell gemerkt haben dürften, im Grunde redet er von uns. Er redet von Taufe und Abendmahl. Und wenn es in der Gemeinde damals jemand gegeben hat, der das noch nicht gemerkt hat, dann hat er es ab Vers 6 gemerkt. Denn da wechselt Paulus plötzlich die Perspektive. Er hört für einen Vers auf, über Israel zu sprechen, und er wird deutlich. Ich lese uns Vers 6. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig wurden. Und am Schluss von diesem Sinnabschnitt in Vers 11 sagt er nochmal fast dasselbe in anderen Worten. Alle diese Dinge aber sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und zunächst müssen wir die Frage stellen, okay, was ist den Korinthern, was ist uns als Christen zum Vorbild und zur Warnung geschehen? Paulus zählt uns in den Versen 7 bis 10 drei Arten von Sünden des Volkes Israel auf, die diese in der Wüste begangen haben. Und ich lese uns nochmal diese Verse, Verse 7 bis 10. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Paulus nennt uns also drei Arten von Sünden. Erstens, Götzendienst. Und er benutzt als Beispiel die Geschichte vom goldenen Kalb. Mose ist auf dem Berg Sinai, empfängt die 10 Gebote und die ersten beiden Gebote heißen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir kein Bildnis machen. Und er kommt runter von diesem Berg mit den beiden Gesetzestafeln in der Hand und was sieht er? Das Volk Israel tanzt um ein goldenes Kalb. Götzendienst. Wir lesen das in 2. Mose Kapitel 32. Die zweite Sünde, die er erwähnt, sind sexuelle Sünden. Die Bibel bezeichnet das als Unzucht. Und als Beispiel benutzt er die Begebenheit aus 4. Mose 25, als die Israeliten Ehebruch begingen mit Frauen aus einem anderen Volk. Und zwar mit den Moabitern. Und es kamen mehr als 20.000 Männer an einem Tag um. Die dritte Sünde, die er nennt, ist Unzufriedenheit. Unzufriedenheit über Gottes Handeln in unserem Leben. Paulus ist das sehr, sehr wichtig. Er nennt es sogar in Vers 9 Gott versuchen. Er benutzt dafür zwei Beispiele. Die Geschichte mit der ehernen Schlange, die ist ja ziemlich bekannt, aber er nennt uns noch eine Begebenheit. Und zwar die Begebenheit, als die Kundschafter aus dem Land Kanaan zurückkehrten. Und alle außer Josua und Kaleb gesagt haben, das schaffen wir niemals. Sie glaubten Gottes Verheißung nicht. Und das bekam ihnen nicht gut. Wenn ihr nachlesen wollt, ist 4. Mose 14. Paulus nennt uns also drei Arten von Sünden. Götzendienst, sexuelle Sünden und Unzufriedenheit mit Gottes Plan. Und wenn wir die Korintherbriefe so ganz durchlesen, dann merken wir recht schnell, all das war nicht nur ein Problem vom Volk Israel. All das war auch ein Problem in Korinth. Und vielleicht sagst du dir jetzt, ja klar, also in Korinth war das so. Aber ich hatte in meinem Leben weder eine Götzenstatue in meinem Haus, noch habe ich jemals die Ehe gebrochen. Und mit meinem Leben bin ich eigentlich so ganz zufrieden. Aber da sollten wir ganz vorsichtig sein. Für Götzendienst braucht man keine Statuen. Für Götzendienst braucht man im Grunde nur irgendetwas, was einem wichtiger ist als Gott. Ich meine, natürlich wetten wir schnell ein, dass es sowas in unserem Leben nicht gibt. Natürlich nicht. Aber Hand aufs Herz. Wenn ihr wissen wollt, was euer Götze ist, dann überlegt euch mal ganz kurz, woran ihr denkt, wenn ihr in Gedanken versunken seid, wenn ihr mal nichts zu tun habt. Was kommt euch in den Sinn? Was bewegt euch? Worüber denkt ihr sehr viel nach? Oder stellt euch mal die Frage, gibt es etwas in unserem Leben? Und wenn dieses etwas wegfällt, würde unser Leben plötzlich lebensunwert erscheinen? Götzendienst ist in Gottes Geschichte mit seinen Leuten immer ein Problem von seinen Leuten gewesen. Und es ist auch unser Problem. Oder nehmen wir die sexuellen Sünden, von denen Paulus hier spricht. Ich meine, Jesus macht ganz klar, dass jede Sünde nicht mit der Tat, sondern im Herzen beginnt. Und wer von uns kann da noch den ersten Stein werfen? Oder die Unzufriedenheit über Dinge in unserem Leben. Ich meine, wer kennt das nicht? Man wird gefragt, wie war dein Tag? Und man antwortet mit irgend so einem Wort, was ich jetzt besser nicht sage. Ich meine, ja klar, der Tag war halt nicht gut gewesen. Erst hat man verschlafen und dann war der Autoschlüssel mal wieder weg. Und auf der Arbeit und in der Schule war alles auch nicht so, wie es sein sollte. Und dann kommt man abends frustriert zu seinem Auto zurück und im Auto ist eine riesengroße Beule drin. Vom Täter natürlich keine Spur. Naja, man fährt also nach Hause. Normal braucht man 20 Minuten. Heute war auf der Strecke ein Unfall, deswegen braucht man 1,5 Stunden. Und als man schließlich um 7:55 mit quietschenden Reifen auf dem Aldi-Parkplatz in seinem Heimatort zum Stehen kommt, hat der Aldi heute mal ausnahmsweise pünktlich zugemacht. Da ist man doch nur ehrlich und da sagt man doch nur die Wahrheit, wenn man gefragt wird, naja, der Tag war halt nicht so toll. Unzufriedenheit, ist das nicht gerechtfertigt, wenn es 40 Jahre lang das Gleiche zu essen und zu trinken gibt? Voll Israel. Oder wenn es Tage, ja manchmal Wochen, Monate oder Jahre gibt, wo man einfach nicht versteht, warum das Leben so läuft, wie es läuft. Es ist der Prophet Jeremia, der unseren Blick ein wenig gerade rückt, wenn er sagt, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Klagelieder 3, Vers 39. Wenn wir entscheiden, ob wir zufrieden oder unzufrieden mit einem Tag in unserem Leben oder mit unserem Leben sind, dann entscheiden wir meistens anhand von Dingen, nach denen wir einfach nicht urteilen sollten. Wenn wir nämlich Gottes Perspektive einnehmen würden, dann wären wir jeden Tag zunächst einmal am Boden zerstört. Und zwar zerstört über den Berg Sünde, den wir auch an diesem Tag wieder angehäuft haben. Aber unsere zweite Reaktion wäre unbeschreibliche Freude. Unbeschreibliche Freude darüber, dass auch heute Gott wieder alles vergeben hat. Dass Gottes Gnade auch an diesem Morgen wieder neu war. Dass er alles weggenommen hat. Dass er aber nicht nur unsere Sünde trägt, sondern dass er auch uns jeden Tag trägt. Heidelberger Katechismus sagt in Frage 1, kein Haar fällt von unserem Haupt ohne seinen Willen. Und genau deswegen ist Unzufriedenheit Sünde. Sünde gegen Gottes Plan. Gott verlangt überhaupt nicht, dass wir so mit einem Grinsen die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Auch wenn es uns schlecht geht und sagen, ja, mir geht zwar nicht gut, aber unzufrieden sein, das darf ich nicht. Aber schauen wir doch einfach noch einmal in den Heidelberger Katechismus. Ein paar Fragen später hatte der Schreiber des Heidelberger Katechismus gerade erklärt, dass die Bibel lehrt, dass es so etwas wie Vorsehung gibt. Und er meint damit, dass alles, was auf dieser Erde passiert, von ihm kontrolliert und gelenkt wird. Vorsehung. Gott hat unser ganzes Leben unter Kontrolle. Und er fragt dann weiter, was nützt es uns, dass wir das erkennen? Was nützt dir die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Und die Antwort beginnt folgendermaßen. Gott will, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig sind. Widerwärtigkeit, also immer dann, wenn wir dazu neigen, unzufrieden zu sein. Und genau da sollen wir wissen, Gott weiß, was er tut. Wir sollen geduldig sein. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, der schnell ungeduldig und unzufrieden wird. Und ich weiß, wie hart das manchmal sein kann, geduldig zu sein. Aber Gott will das. Gott will, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem Gott und Vater sind. Zurück zur Sünde. Im Leben der Israeliten, aber auch im Leben der Korinther und, wie wir eben gesehen haben, in unserem Leben. Und obwohl diese drei Ereignisse so weit auseinander liegen, bezieht Paulus die Situation der Israeliten ganz eng auf uns Christen. Und das tut er eben aus dem Grund, weil wir Teil seiner Geschichte sind. Und das, was wir im ersten Teil als großes Vorrecht gesehen haben, Teil seiner Geschichte zu sein, das erscheint uns plötzlich hier im zweiten Teil bedrohlich. Es fielen an einem Tag 23.000, Vers 8. Von den Schlangen umgebracht, Vers 9. Vom Verderber umgebracht, Vers 10. Das lesen wir und dann lesen wir auch noch, dass es uns zum Vorbild geschehen ist. Und da stellt sich die Frage, wie ist das jetzt mit unserer Sünde? Tut Gott heute noch dasselbe wie damals? Wir können dankbar sein, dass Gott heute nicht mehr direkt so handelt, aber Vorsicht! Bevor wir jetzt erleichtert sind und denken, oh, dann ist ja alles nicht so schlimm, müssen wir immer noch dran denken, Paulus hatte einen Grund, warum er die Geschichte der Israeliten anführt. Wenn er uns heute nicht direkt straft, wie er es damals mit den Israeliten gemacht hat, dann nicht, weil er Sünde heute weniger schlimm findet. Gott war, ist und bleibt derselbe und er findet Sünde immer gleich schlimm. Wie schlimm? Das seht ihr an den 23.000. Aber er ist auch geduldig mit uns und diese Geduld Gottes, die sollten wir nicht auf die Probe stellen. Nicht ausprobieren, wie viel Wasser kann ich noch ins Fass gießen, bevor es überläuft. Seid gewarnt, Korinther, passt auf und nehmt euch die Geschichte Israels zu Herzen. Wir hatten das Beispiel vom Ehering und ich habe gesagt, ein Ehering zu haben, das ist ein Vorrecht, das ist etwas Schönes. Das symbolisiert die tiefe Beziehung, die zwei Ehepartner zueinander haben. Und genauso symbolisieren Taufe und Abendmahl die Tatsache, dass wir die Sünde hinter uns gelassen haben. Dass wir jetzt Teil von Gottes Familie sind. Ja, dass Jesus uns sogar seine Brüder nennt. Aber genauso wenig wie ein Ehering wert ist ohne eine gelebte Ehe, genauso wenig sind Taufe und Abendmahl wert ohne Glauben. Wenn zwei Menschen heiraten und einen Ehering bekommen und er zieht danach nach Amerika und sie nach Nepal, dann ist der Ehering ziemlich nutzlos. Vielleicht werden die beiden immer mal gefragt, sag mal, warum trägst du eigentlich einen Ehering? Aber ansonsten, genauso wenig wie die Ehe wert ist ohne, wie der Ehering wert ist ohne eine gelebte Ehe, genauso wenig sind Taufe und Abendmahl wert ohne Glauben. Sie sind und sie bleiben ein Vorrecht. Das hatten wir eben. Aber wenn wir eben in einer Gemeinde sind, ohne unser Leben auf einen Felsen zu bauen, wie Jesus es einmal sagt, dann sind wir zwar rein äußerlich Teil von Gottes Geschichte, aber wir gehören zu denen, von denen Paulus traurig sagen muss, Vers 5, dass Gott keinen Wohlgefallen an ihnen hatte. Und deswegen ruft uns Paulus auch hier in diesem Abschnitt ganz wieder dazu auf, uns unser Leben ganz neu auf Christus auszurichten, Nein zur Sünde zu sagen. Paulus sagt es folgendermaßen in Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Verlass dich nicht nur und in erster Linie auf Äußerlichkeiten. Sie sind wichtig, Gemeinde, Gottesdienst, Taufe und Abendmahl sind alles sehr, sehr wichtige Dinge. Schließlich hätte Paulus auch sagen können, ihr Korinther seid getauft, jetzt lebt ihr so, wie ihr lebt, also da ist wohl was falsch gelaufen. Eigentlich hätte ich euch gar nicht taufen dürfen. Das sagt er nicht. Sondern er ruft sie vielmehr dazu auf, das zu leben, was Taufe und Abendmahl ausdrücken. Eben ein neues Leben im Glauben an den Jesus, der an unserer Stelle gestorben und auferstanden ist. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und eigentlich ist jetzt klar, was Paulus sagen will. Der Abschnitt könnte hier zu Ende sein. Paulus hat ja klar gemacht, dass wir Christen viel empfangen haben, aber dass wir uns nicht sorglos auf die Gaben verlassen sollen, sondern auf den Geber der Gaben. Weil wir eben genau wie das Volk Israel ein Teil von Gottes Geschichte sind. Aber Paulus hört hier nicht auf. Denn auch wenn wir bis hierhin alles verstanden haben, bleibt vielleicht unter dem Strich stehen, pass auf, mach's besser. Und wenn ich da so mein Leben betrachte, dann ist das so eine Sache mit dem Bessermachen, mit unseren Plänen, unseren guten Vorsätzen. Wenn wir die Dinge selbst in die Hand nehmen, dann wird das oftmals mehr Krampf als Kampf. Und deswegen lässt uns Paulus mit dieser Aufforderung, anders zu leben als die Israeliten, nicht alleine. Sondern er gibt uns am Ende des Abschnitts etwas, nämlich ein Versprechen. Oder wie man auch sagt, eine Verheißung. Und damit sind wir beim dritten Teil der Predigt angelangt, mittendrin in Gottes Geschichte, unsere Verheißung. Ich lese noch einmal Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Paulus stellt zunächst einmal fest, euch hat bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Und in dieser Aussage stecken zwei wichtige Tatsachen. Erstens, ihr lieben Korinther, warum habt ihr eigentlich in der Vergangenheit so viele Fehler gemacht? Warum lebt ihr so, wie ihr lebt? Eure Versuchung war nur menschlich. Das heißt, immer wenn der Teufel kam und euch zur Sünde reizen wollte, und nichts anderes ist Versuchung, war die Versuchung immer nur so stark, dass ihr der Sünde hättet widerstehen können. Niemals war die Versuchung übermenschlich. Dass ihr keine Chance gehabt hättet, gegen sie zu kämpfen und zu gewinnen. Sie war eben nur menschlich. Paulus wirft ihnen erneut ihren Lebenswandel vor. Aber mit demselben Satz gibt er ihnen gleichzeitig eine Ermutigung. Denn wenn die Korinther bisher nur menschliche Versuchungen betroffen hat, dann ist das nicht der Verdienst der Korinther, sondern es ist Gottes Gnade. Denn er hätte ja auch übermenschliche Versuchungen schicken können. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass es nur menschliche Versuchung war. Und dann, hier ganz am Ende von unserem Abschnitt, erfahren wir, warum wir überhaupt kämpfen können. Gott steht an unserer Seite. In gewisser Weise ist es so, dass Gott diese Versuchung schafft. Das heißt, er erlaubt dem Teufel, uns zur Sünde zu reizen. Aber gleichzeitig verspricht er uns auch, dass er den Ausgang schafft. Das heißt, dass er für uns gegen den Teufel kämpft, wenn wir zur Sünde versucht werden, dass er uns die Kraft gibt, dass wir auch Nein sagen können. Und dieses Versprechen bekommen die Korinther hier von Gott. Und dieses Versprechen bekommen auch wir. Wir können ertragen, wir können widerstehen, weil Gott es uns versprochen hat. Aber aus all dem ergeben sich noch einige Fragen. Sollen wir jetzt kämpfen oder uns auf Gott verlassen? Warum warnt Paulus die Korinther 12 Verse lang, um dann im 13. Vers zu sagen, Gott hat sowieso alles unter Kontrolle? Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich die Menschen in der Gemeinde in zwei Teile einteilen. Ich weiß es nicht, aber ich denke, die meisten von euch können sich in einem dieser beiden Teile so ein wenig wiederfinden oder vielleicht sogar irgendwo dazwischen oder so. Also die eine Gruppe, die besteht aus Menschen, die sehr, sehr entspannt sind über ihr christliches Leben. Die sagen sich, ich bin ja schließlich getauft, ich gehe zum Abendmahl, fast jeden Sonntag in den Gottesdienst und außerdem glaube ich ja an Gott und er hat mir ja vergeben und deswegen kann mir auch gar nichts passieren. Ja klar, ich bin Sünder, aber ich meine, die Sünde ist halt da und da kann man halt nichts machen. Die andere Gruppe besteht aus Menschen, die verzweifelt sind. Verzweifelt über ihre Sünde. Sie sehen ihr Leben voller Sünde und obwohl sie zwar immer wieder hören, dass Gott ihnen vergeben hat, haben sie, wenn sie ehrlich sind, Angst vor ihm. Vor seiner Heiligkeit. Und zwar besteht ihr Leben daraus, gegen die Sünde zu kämpfen, aber im Grunde sind sie sehr, sehr entmutigt durch jeden Misserfolg. Ich meine, natürlich sind das jetzt Extrembeispiele. Und ich weiß nicht, wo ihr euch seht, wie ihr euch seht. Oder ob ihr zwischen beiden Seiten vielleicht hin und her schwankt. Aber das Wunderbare an unserem Text ist hier, dass Paulus beide Seiten anspricht. Der ersten, der sorglosen Gruppe sagt er, passt auf. Mit Gott ist nicht zu scherzen. Was hatte Paulus gerade mit zahlreichen Beispielen nicht von irgendwem, sondern von unseren Vätern verdeutlicht. In dem Teil an Taufe und Abendmahl, das ist ein Riesenvorrecht. Auf das Beispiel vom Ehering zurückzukommen, es ist schön, einen Ehering zu tragen. Und ja, Gott ist gnädig, aber Sorglosigkeit ist der völlig falsche Weg. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr wisst, was Gottes Weg für euch ist? Paulus schreibt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und Gottes Geschichte, von der wir ja ein Teil sind, die ist voll von Leuten, die sich für wer weiß wie stehend gehalten haben. Der anderen, der sorgenvollen Gruppe sagt er, Gott ist treu. Hör auf, aus eigener Kraft zu kämpfen. Du bist getauft, du nimmst teil am Abendmahl, das ist ein riesiges Vorrecht. Du kannst, wann immer du Zweifel hast, darauf zurückblicken und sagen, ich trage die Zeichen Gottes. Und weil ihr Gottes Zeichen tragt und weil er treu ist, deswegen hört nicht auf zu kämpfen, wie die sorglose Gruppe, aber kämpft in der Kraft Gottes. Bittet ihn darum, dass er euch Kraft gibt. Vertraut darauf, dass er eure Sünden abgewaschen hat, dass euch völlig vergeben ist. Wie gesagt, jeder Mensch ist anders, aber egal wie es euch geht, die Verheißung des Paulus gilt für die ganze Gemeinde und damit für jeden Einzelnen von uns. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das griechische Wort für Ausgang, was hier steht, das heißt übrigens nicht Rutschbahn. Das heißt nicht, ach, da muss man schnell hinlaufen und dann runterrutschen und dann ist alles vorbei. Wenn wir Gott haben und nur richtig glauben, dann wird das mit der Versuchung ein Kinderspiel. Ganz im Gegenteil. Das Wort kann auch Bergpass bedeuten. Und jeder von euch, der schon mal auf einen Bergpass gestiegen ist, der weiß auch, dass das nicht ohne ist. Aber ist es nicht auch so, dass man an diesen Herausforderungen wächst? Dass kleine Herausforderungen zwar leicht zu bestehen sind, aber uns auch nur wenig beibringen? Und dass wir in Wahrheit durch die großen Kämpfe im Leben wachsen, auch im Glauben? Dieses Leben als Christen ist also kein einfaches, aber es ist trotzdem ein wunderbares. Weil wir trotz allem Teil von Gottes wunderbarer Geschichte sind. Diese Geschichte, in der wir das Volk Israel in der Wüste als unsere Väter bezeichnen dürfen. Die Israeliten tranken aus einem Felsen und der Felsen war Christus, lesen wir da. Jesus war da in der Wüste Aber vermutlich haben die Israeliten da wirklich nur einen Felsen gesehen. Sie haben auf den Messias gewartet, auf seine Ankunft. Ankunft, nichts anderes heißt Advent. Haben wir es da heute nicht viel, viel besser? Ich meine, wir kennen Jesus, wir wissen, wer er ist, wir wissen, was er für uns getan hat. Und so denken wir auch jetzt im Advent an seine Ankunftszeit, an dieses Kommen vor 2000 Jahren, von dem das Volk Israel in der Wüste noch nichts wusste. Trotz allem möchte ich unseren Blick auf etwas anderes lenken, denn im Grunde warten wir, wie die Israeliten damals, auch auf die Ankunft des Messias. Diese liegt noch in der Zukunft. Wir warten auf seine zweite Ankunft. Wenn wir nochmal in unseren Text schauen, in Vers 11, nennt Paulus die Christen die, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Wir warten auf den Tag, an dem er wiederkommen wird. Ich meine, hier auf dieser Erde ist unser Leben oftmals hart. Und es liegt oftmals irgendwo zwischen Sorglosigkeit und Sorgenmachen, zwischen Kampf und Krampf, zwischen einem Weglaufen vor Gott und einem Hinlaufen zu ihm. Aber wir können uns freuen. Denn eines Tages, da werden Israeliten aus dem 15. Jahrhundert vor Christus und Korinther aus dem 1. Jahrhundert nach Christus und Christen aus dem Deutschland des 21. Jahrhunderts gemeinsam in alle Ewigkeit mit dem wahren Felsen Jesus Christus Gemeinschaft haben. Nämlich dann, wenn er mit seiner wunderbaren Geschichte mit uns zu seinem Ziel gekommen ist. Amen.